Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Felix Müller von OnLogist. Viel Spaß beim Hören.
Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
So, herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir sind heute bei einem Interview beim ersten, ich glaube seit anderthalb Jahren, was live in Persona funktioniert. Natürlich unter Corona-konformen Bedingungen. Und ich freue mich ganz besonders, mit einem Hamburger Unternehmer heute das Gespräch führen zu dürfen, und zwar mit Felix Müller von OnLogist. Herzlich willkommen, Felix. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
Felix, diejenigen, die jetzt noch nicht gehört haben, was deine Firma macht oder wer du bist, kannst du mal ganz kurz so ein bisschen über euch, über dich erzählen?
Ja, sehr gerne. Also Felix Müller, 37 Jahre alt, Hamburger und Geschäftsführer der Firma OnLogist. Wir sind, wie der Name sagt, Online und Logistik, ein Online-Portal, ein Marktplatz für Kfz-Logistik. Das heißt, wir kümmern uns um die gesamten Prozesse hinter Autovermietern, Leasinggesellschaften, Autohäusern, Werkstattketten, um Autos von A nach B zu bekommen. Und dafür haben wir eine Allround-Software geschrieben.
Ich habe gesehen, 2014 habt ihr gegründet, also ihr seid schon ein bisschen länger am Markt, und mir ist aufgefallen, so bei den Partnern, da ist ja alles Namhafte, was es in der Automobilbranche gibt, eigentlich dabei. Deswegen, ich würde gerne so ein bisschen an den Anfang zurückgehen. War das schon immer dein Traumjob? Wie kam es eigentlich dazu? Wie kommt man auf die Idee, sozusagen so einen Service anzubieten?
Ja, das Augen und Ohren offen halten nach neuen Geschäftsideen. Ich bin mit meinem Geschäftspartner Moritz Pagendamm jetzt seit über 12 Jahren selbstständig, haben schon einige Unternehmen zusammen gegründet, haben unter anderem eine Softwareagentur und Beratungsagentur, die Superdigital, mit der wir mittelständische Kunden beraten, die Prozesse digitalisieren und einfach ins Neuland bringen. Und darüber sind wir dann in diesen ganzen Bereich Logistik gestolpert, eigentlich durch einen Kunden, womit wir vorher noch nichts zu tun hatten. Und der hat festgestellt, dass es hinter den großen Namen, die du gerade gesagt hast, Autovermietern, noch sehr steinzeitmäßig zugeht bei der Beauftragung von Dienstleistern, um ein Fahrzeug von A nach B zu fahren. Und da wurden Excel-Tapeten hin und her geschickt, da wurden Faxe gesendet und ähnliches. Und da war die Idee, das muss man doch irgendwie besser machen können. Mhm. Warum gibt es dafür nicht einen Marktplatz, wo alle angeschlossen sind, wo die Dienstleister, Fahrer sich die Fahrten wegnehmen können und wo die Auftraggeber einstellen? Und so ist eigentlich die Idee geboren, zu sagen, komm, lass uns das zusammen machen, wir gehen in diesen Bereich rein, und haben uns dann lange und hartnäckig in den Bereich Logistik reingefressen.
Und dann nochmal eine Nachfrage. Ich kenne das persönlich, wenn man jetzt liest, wir haben auch so Großabnehmerverträge bei den großen Ketten, und dann ist es ganz oft so, das Autohaus ist dann nicht unbedingt in Hamburg, zu meiner Schande, sondern manchmal in Nürnberg. So, und wenn man es dann bestellt, das Auto, wird es irgendwann geliefert, dann kann man es ja am Werk abholen oder bei dem Anbieter, dem Händler. Aber wenn der gerade in München sitzt als Hamburger, macht das jetzt nicht so viel Spaß, da runter zu juckeln, irgendwie 6-7 Stunden im Auto zu sitzen. Und dann ist es ganz oft so, die beauftragen jemanden, der ihm das Auto dann bringt. Und das ist dann meistens nicht unbedingt ein Angestellter vom Autohaus. Ist das zum Beispiel das, was man sich so typischerweise bei euch im Service vorstellen kann, oder sind es eher die Autovermietungen, wenn man, weiß ich nicht, jetzt auch in Hamburg ein Auto mietet, damit zur Station in Essen fährt und dann Sixt nicht weiß, was er damit machen soll, sozusagen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also beides. Wir haben mit den Autovermietern gestartet. Das, was du gesagt hast, ist genau das Brot- und Buttergeschäft von uns. Also nochmal wichtig, wir sind kein Fahrdienstleister, sondern wir sind eine Software, der diese gesamten Dienstleister und Dienstleisterunternehmen orchestriert. Das heißt, an diese Software ist ein Riesenpool von Dienstleistern angeschlossen. Wir sind natürlich über jetzt 6 Jahre enorm gewachsen und haben, glaube ich, alle Dienstleister, die es so gibt, auf der Abnehmerseite und, wie du gesagt hast, alle großen Namen auf der Auftraggeberseite, sodass beide Seiten von diesem lebendigen Marktplatz profitieren. Und die Autovermieter, zu deiner Frage, sind vorrangig, müssen sie neue Autos in die Flotte reinsteuern, alte Autos irgendwie wieder aus der Flotte raus, die stehen irgendwo an einem Sammelplatz und müssen weg. Und eben auch, wenn diese Einwegmieten, du gibst das Auto, holst es in München ab und gibst es in Hamburg wieder zurück, dann muss das Auto irgendwann wieder zurück. Und all das sind Aufträge, die dann wiederum auf unserer Plattform landen, um vermittelt zu werden. Seit neuestem verändert sich eben der Autohandel. Das heißt, du hast die Autoabos vielleicht mitbekommen in letzter Zeit. Das ist ein stark wachsender Markt. Die gesamte Mobilität der Zukunft verändert sich. Das heißt, der Service-Gedanke wird immer größer. Du kaufst ein Auto nicht bei deinem Autohöker um die Ecke, sondern es wird dir vor die Haustür geliefert. Ob im Abo oder im Kauf oder Gebrauchtwagen. All diese Themen sind potenzielle Aufträge auf unserem Marktplatz, und deswegen ist genau auch dieses Hol- und Bringdienst für Neuwagen oder auch Reparaturen ist unser neues Segment.
Ich hätte gerade einen der Gründer von der Fahren GmbH im Podcast. Ist noch nicht ausgestrahlt, deswegen kannst du es noch nicht wissen. Aber da war tatsächlich jetzt vor 2 Wochen gerade ein Interview, wo du das Thema Autoabos ansprichst. Aber da fallen mir gerade schon wieder 1000 Fragen ein und wir haben ja zum Glück ein bisschen Zeit.
Ja.
Ich würde gern, bevor wir so in den Inhalt gehen, zum Business Case, ein bisschen mehr über dich erfahren. Du hast gesagt, du bist jetzt seit 12 Jahren selbstständig. Jetzt ist es ja klassischerweise meistens so, man fängt irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium nach der Schule an. Wie war es bei dir? Bist du familiär vorbelastet oder kam irgendwie direkt mit Anfang 20 die Idee, ich mache mich selbstständig, oder wie bist du überhaupt zum Unternehmertum gekommen?
Also die weder vorbelastet noch gleich die zündende Idee am Anfang, aber der Wunsch war immer da, selbstständig zu sein. Und eigentlich habe ich einen kompletten Quereinstieg in diese gesamte Welt gehabt. Also ich kam ursprünglich so International Business, Maastricht, Studium, Finance, ganz viel Wall Street und Golden Gecko angeguckt, und das war so die Zeit, wo man eigentlich ins Investmentbanking gehen sollte. Habe mich aber dagegen entschieden. Ich fand die Materie Investmentbanking spannend, Finance, aber gesagt, nee, irgendwie muss es was anderes sein. Selbstständigkeit war das Ziel und bin dann aber erstmal als Trainee bei Unilever gelandet, habe mich dort beworben und bin dann im Bereich Marketing. So, auf einmal war ich von den Zahlen in den bunten Bildern, und aus diesen beiden Themen habe ich dann gesagt, ich möchte mich selbstständig machen. Und ja, wie wird man selbstständig? Klar, es muss Augen und Ohren offen halten, wie ich schon gesagt habe. Ich habe mir wirklich ein Buch genommen und habe dann einfach Sachen aufgeschrieben, die mir so aufgefallen sind. Und wie es so kommt, eigentlich habe ich irgendwann abends bei ein paar Bier zu viel in einer Bar einen Typen kennengelernt, der mir von einer Idee erzählt hat, die mich begeistert hat. Und ich habe gesagt, komm, warte mal, da steige ich mit ein. Habe gekündigt und ja, seitdem bin ich selbstständig. Das war im Bereich Mobilfunk, ein Cashback-Bonusprogramm. Super gut gestartet, hat richtig Bock gebracht und wir wollten die Welt erobern und haben eine tierische Bauchlandung gemacht. und dann war das alles ein bisschen Trübsalblasen. Also da auch viel unternehmerische Erfahrung gesammelt. Wie funktionieren Teams zusammen, wie funktioniert sowas, war ein Venture Case, da war sogar hier 7-1 Intermedia war damit investiert, also es war so richtig diese typische Berliner Weg. Und danach haben wir irgendwie den Scherbenhaufen zusammengekehrt, ein paar Leute sind abgesprungen, die meisten sind abgesprungen und Moritz und ich sind übrig geblieben und gesagt, was machen wir jetzt, wieder zurückgehen oder unternehmerisch agieren, angreifen, nochmal neu aufbauen. Und ja, so kam dann auch diese Agentur zustande. Das, was wir gelernt haben, können wir erstmal verkaufen, um Licht und Wasser zu haben, und dann bauen wir von da auf. Und aus der Geschichte ist dann immer mehr und mehr geworden, größere Kunden, größere Namen, und dann kamen wir dann irgendwann zu Analogis.
Ja, mega. Das heißt, familiär gar nicht vorbelastet, sondern sozusagen durch Zufall in der Bar. War das auch Moritz, dein Mitgründer?
Nee, war nicht Moritz, war ein gemeinsamer Kontakt, der uns dann zusammengebracht hatte. Auch ein Hamburger, Moritz ist auch ein Ur-Hamburger, und wir sind uns aber vorher noch nicht über den Weg gelaufen, was ganz eigentlich selten ist in diesem kleinen, großen Dorf. Und das war ein ganz, ganz, ganz schön so. Und darüber sind aus diesem Kern der ersten Gründer von diesem ersten Unternehmen sind nur Moritz und ich übrig geblieben. Und seitdem sind wir ein Team hier mit allen Unternehmungen.
Sehr cool. Jetzt hast du gesagt, Wall Street, Gordon Gecko, Investment Banking. Es gibt ja so eine ganz gute Szene bei Wall Street 2, wo der eine den anderen Banker fragt, gibt es so eine Zahl, bei der du aussteigst? Jetzt wäre so meine Frage, gibt es so ein Ziel bei euch? Es gibt ja immer so dieses Ziel, was man so oft in der Startup-Branche hört, Unicorn oder Gigacorn oder was es da noch alles möglicherweise gibt. Was ist so die Vision? Wo sollst du hingehen? Wieso? Also Unternehmertum heißt ja nicht immer nur, dass es in eine Richtung geht, hast du ja gerade beschrieben, sondern man muss ja manchmal auch mal auf den Boden der Tatsachen ankommen, um dann wieder noch anzufangen. Ja, wieso machst du das sozusagen? Was steckt dahinter? Was begeistert dich so daran in der Geschichte?
Also mich begeistert am meisten die Freiheit und die unternehmerische Freiheit, auch Sachen gestalten und verändern zu können. Und ich glaube, das widerspricht aus meiner Sicht auch oft diesen Unicorn und dass man denkt, sobald man irgendwas mit Digitalisierung zu tun hat, wird es ein Unicorn und man hat Freiheit. Weil die Realität, das habe ich eben in meinem ersten Startup gelernt, ist dann doch anders. Sobald man irgendwelche größeren VCs, Investoren oder ähnliches an Bord hat, da kommen die Handschellen. Da muss man reporten, da muss man noch irgendwie dies und jenes machen und ist eben doch nicht mehr frei. Und ich glaube, auch wenn die Zahlen irgendwann immer größer werden, reduziert man sich immer weiter zum Angestellten im eigenen Unternehmen. Da ist die Gefahr groß. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Und Moritz und ich haben seit dieser ersten Erfahrung eigentlich auch sehr stark darauf geachtet. Das ist jetzt eine sehr persönliche Sache. Wir wollen unternehmerisch in einem modernen, skalierbaren Wachstumsmarkt agieren. Das bedeutet eben nicht, das Ding gleich mit Excel rettet man die Welt aufpumpen und voller Venture und eigentlich nur seinen eigenen Planzahlen hinterherlaufen, sondern wir entscheiden Tag für Tag, was sind die nächsten richtigen Schritte und auch ein bisschen auf Sichtweite fahren. Und das gibt uns eine Freiheit, dass wir eben nicht abhängig sind von externen Geldgebern. Wir sind profitabel seit vielen Jahren. Wir sind in einer klassischen Branche als vielleicht moderner Ansatz, aber mit einem klassischen Gedankengut unterwegs. Und das ist, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich um diese Berliner Venture-Welt. Vielleicht sind wir ein bisschen konträr zu.
Also ein bisschen Hamburger Kaufmann-mäßig,
kann man mal so sagen. Richtig, moderner Hamburger Kaufmann.
Sehr gut. Was treibt dich persönlich an? Also wo soll die Reise für dich hingehen?
Auch wieder dieses Thema Freiheit. Natürlich gehört zu Freiheit ein monetärer Anreiz dazu. Natürlich irgendwann gibt's die Zahl zu deiner Frage aussteigen. Nein, ich wüsste jetzt nicht. Es gibt natürlich irgendwie, wissen wir, wie wir bewertet sind. Wir wissen auch, wo wir stehen. Wir wissen auch, dass das gut ist. Aber ehrlich gesagt, und dann? Also der Spaß ist ja auch, das Unternehmen, das eigene Baby so weiterzuführen und weiter und größer zu machen. Wir haben noch so viele Aufgaben vor uns, wir haben noch so viel Potenzial im Ausland, was wir noch heben wollen. Und es gibt ja auch immer diese typischen Worte der Serial Entrepreneur. Und dann, okay, alle 3 Jahre muss ich ein neues Unternehmen gründen. Ich mag mein Unternehmen und ich fühle mich eigentlich auch ganz wohl und ich kann das auch erstmal noch weiter und größer machen. Das heißt, es ist nicht irgendwie mein Ziel, dauernd was Neues zu gründen, sondern das Vorhandene größer zu machen und danach schauen wir weiter.
Okay, also schon, ich sag mal, bei der Sache bleiben, nicht so klassisch Startup-Ansatz, sondern wirklich konservativ Chef des eigenen Unternehmens bleiben. Also es gibt nicht diesen Exit-Gedanken, sondern wirklich einfach langfristig, kontinuierlich und nachhaltig was aufbauen.
Genau. Das ist der Bereich, vor allem wir haben uns in diesen ganzen Bereich Kfz-Mobilität so reingearbeitet. Eher würde ich in demselben Branchenbereich vielleicht noch weitere Themenfelder abdecken, ob mit dem eigenen Unternehmen oder noch einem neuen vielleicht, dass man einfach versucht, so ein bisschen dieses Know-how, dieses Netzwerk, was wir da aufgebaut haben, weiter zu pflegen. Und ich glaube auch, hätten wir einen Start-up-Ansatz, also das Geld rein, sofort alles in dem Excel vorgegebenen Plan ausgeben, wären wir schon 4-mal pleite gewesen. Mhm. Dadurch, dass wir eben mit Großkunden in einem klassischen Umfeld arbeiten. Das heißt, wir mussten uns immer den Marktbegebenheiten anpassen. Die sind langsam und wenn man langsam meint, noch mal langsamer. Das heißt, an manchen Kunden haben wir bestimmt 2 Jahre rumgedoktert. Mhm. Wenn es dann geklappt hat, ist es ein Riesenboost und ist super. Und man sitzt fest im Sattel. Nur Es ist eben nicht damit getan, noch mehr Google Ads und noch mehr Budget auszugeben und dann klappt das schon, sondern auch dieses Unternehmerische schätzen zum Beispiel, vor allen Dingen Autovermieter, schätzen diese Verlässlichkeit, dass man sagt, okay, ihr seid ein langfristiger Partner, wir vertrauen euch unsere gesamte Logistik an. Stell dir vor, wir funktionieren nicht, dann steht bei einem Autovermieter die gesamte Logistik still und die Kunden, die gerade am Flughafen landen, haben keinen Mietwagen vor der Tür. Mhm. Das wäre ein Super-GAU. Das heißt, die wollen auch wissen, dass sie einen verlässlichen Partner haben, der langfristig da ist und eben nicht so ein schnell gehyptes Venture, was vielleicht dann in 6 Monaten nicht mehr da ist. Und das war, glaube ich, auch wichtig, dieses Vertrauen zu schaffen und das ist auch ein Teil unseres Erfolges.
Jetzt hast du gerade gesagt, es läuft nicht immer alles rund sozusagen. Was machst du persönlich, wenn jetzt mal wirklich so ein Tag da ist, wo du sagst, ja, ich habe eigentlich keine Lust aufzustehen, weiß ich nicht, in Hamburg ist ja auch nicht so auf gutes Wetter und der erste Kaffee bringt es jetzt auch nicht. Wie motivierst du dich dann trotzdem Gas zu geben? So, ich erlebe dich jetzt, wir sind gerade mal irgendwie so 20, 30 Minuten hier zusammen, aber ich erlebe dich schon sehr engagiert, sehr dynamisch, immer noch voller Feuer, wenn man das so sagen kann. Wie machst du das?
Also einmal hilft es, glaube ich, dass ich wenig Schlaf brauche. Das ist schon mal ganz praktisch als Grundvoraussetzung. Natürlich, man hat so eine und solche Tage, das ist ganz, ganz natürlich. Mich begeistert aber das Team hier, mich begeistert das Ziel on Logis als Konstrukt immer weiter wachsen zu haben. Das heißt, das zerrt mich aus dem Bett. Ich habe da eigentlich keinerlei Probleme morgens, auch heute gar nicht. Und wenn es mal nicht ist, dann versuchen wir uns auch mal ein bisschen Auszeiten zu gönnen, in dem Sinne mal das Büro verlassen, zum Beispiel mit Moritz. Wir versuchen mittags auch immer zum Essen irgendwie rauszugehen, dass wir da auch mal einen Tapetenwechsel haben, uns länger unterhalten können, so wie es gerade passt. Also auch bei uns im Team zum Beispiel hier haben wir eine Kultur, dass wir jeden Mittwoch haben wir einen Teamlunch, das heißt alle essen zusammen und aus der Geschichte raus hat noch am Anfang, dass einer für alle kocht, als wir noch kleiner waren. Und ja, das ist natürlich eine total teambildende Maßnahme, dass man sich nächsten Tag freut, ins Büro zu gehen, weil es eigentlich eher wirklich eingeschworene Truppe ist, auf die man sich freut, sie zu treffen.
Ja, cool. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt mittlerweile?
Wir sind jetzt 16 Mitarbeiter plus Freie und damit läuft der Laden gut.
Ja, cool. Das heißt, der Plattformgedanke? Das würde mich auch nochmal wirklich interessieren. Du hast ja gesagt, ihr macht für die großen Anbieter eigentlich alles, was Namen und Rang hat. Darf man da eigentlich offiziell über Partner sprechen wie Six oder so? Ist das,
Es ist bekannt, mit wem wir arbeiten. Ja, wir dürfen die, also die namhaften großen Autovermieter, die du gerade genannt hast, da kennt man sie alle, die sind drauf. Und ja.
Und ist es denn so, was mich interessieren würde, wie gewinnt man so eine Kunden? Weil am Ende des Tages, jetzt ohne vielleicht ins letzte Detail zu gehen, aber man stellt sich das ja mal so vor, das ist so ein Riesenname in Deutschland, Sixt, ja. Autovermietung, ich meine, das kennt jeder.
Ja.
Wie kriegt man das hin, quasi mit so einem Startup-Gedanken dann sozusagen so eine große Verbindung anzubinden? Und die zweite Frage, wie kriegt man es hin, die Aufträge abzuwickeln? Weil ich habe gesehen, ihr arbeitet ja mit Firmen oder Freiberuflern zusammen, die dann sozusagen die Fahrten machen und müsst ja aber auch immer bei diesen großen Anbietern dafür Sorge tragen, dass das auch funktioniert am Ende des Tages. Ja?
Also wir haben die erste Zeit, sind wir sehr viel unterwegs gewesen, haben sowohl die Dienstleistungsunternehmen besucht, also da gibt es einerseits diese Freelancer, die Einzelunternehmer, als auch große Unternehmen, die weiß nicht, 50, 100 angestellte Fahrer haben. Also wir haben beides auf der Plattform vertreten und haben uns erstmal deren Bedürfnisse auch angehört. Was ist das Problem? Wie kommt ihr an Aufträge ran? Und was sind eure Schmerzen? Das heißt, wir haben sehr viel Entwicklungszeit am Ohr des Kunden oder mit dem Ohr am Kunden eingesetzt. Und bei den großen Auftraggebern war es so das Henne-Ei-Prinzip. Du musst natürlich erstmal den einen überzeugen, dass der andere da ist, weil wenn ein Auftraggeber Fahrten einstellt und die gehen nicht weg, ist doof. Genauso, wenn die Dienstleister da immer reingucken und da ist kein Auftrag da, ist auch blöd. Das heißt, dass sie erstmal den Stein ins Rollen kriegen. Und das war eigentlich die Hauptaufgabe. Und da, was wir gemacht haben, ist, dass wir uns über eine persönliche Beziehung über Berlin einen Autovermieter, einen grünen Autovermieter als regionalen Testkunden mit als Entwicklungspartner reinholen konnten. Das heißt, der hat gesagt, ich probiere das aus, wenn ich gebe euch Tipps, wie wir das brauchen würden. Dadurch habe ich dann auch eine Software, die total hilft, wie ich es haben möchte. Und das waren die Anfänge von Onlogos. Und dadurch hatten wir natürlich sofort Auftraggeber und Dienstleister beides auf der Plattform drauf, konnten damit starten. Und mit der Success Story und den KPIs sind wir natürlich dann auf die nächsten zugegangen, haben geschaut, schau mal her. Plattformgedanke, du kannst die und die Administrationskosten sparen, du kannst die und die, die Provision sparen, du kannst was auch immer du machst, Geschwindigkeit, mehr Transparenz und so weiter. Und das war natürlich der Stein, dann kamen immer neue Funktionen hinzu und irgendwann war das Produkt so ausgereift, dass wir eigentlich damit alle überzeugen konnten und wir auch bekannt wurden in der Branche. Also in der Branche kennt uns jeder und weiß gut, wenn man Logistik-Software haben möchte, ist mit Onlogos gut.
Also du bist ein Hidden Champion, weil ich sag mal, das ist ja, ihr macht ja dann im Prinzip habt ihr nur auf der Marktplattform B2B. Also mit B2C sozusagen arbeitet ihr dann gar nicht, dass man, weil ja theoretisch zum Beispiel, wenn ich das, oder B2C eingeschränkt, wenn man so überlegt, bei mir ist jetzt der Fall, den ich besprochen habe, das Auto muss jetzt irgendwann zurück nach München, ehrlich gesagt. Ja. Und ich habe jetzt keine Lust, das dahin zu machen. Also kann ich das Autohaus beauftragen. Das kostet aber, ich finde, unverhältnismäßig viel Geld
für
so eine Überführung. Die nehmen da ja gleich einen vierstelligen Betrag für. Damit
die stellen es wahrscheinlich bei uns ein, geben es günstig weg und schlagen noch eine Marge oben drauf und verkaufen es dir dann.
Ja, das kann sein, das kann sein. Ja. Das war schon wieder, das war der erste Teil mit Felix. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und du bist dann nächste Woche zum Teil Nummer 2 wieder mit am Start. Ciao, ciao.